ARD.
Hallo everyone und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Amerika, wir müssen reden.
Hallo und herzlich willkommen auch von mir. Ich bin Ingo Zamperoni, Moderator der ARD Tagesthemen und ehemaliger ARD USA-Korrespondent.
Und ich bin Jennifer Bourguignon, Redakteurin und US-Amerikanerin.
Und wir stehen vor einer großen Woche. Wir werden in dieser Folge vorausblicken auf einen Showdown. Das erste TV-Duell steht Ende der Woche an zwischen Joe Biden und Donald Trump. Und alles, was ihr zu diesem TV-Duell wissen müsst, erfahrt ihr in dieser Folge. Es ist, wie so oft, mit historisch muss man immer aufpassen, das Adjektiv, wir benutzen es leider auch häufig mit Blick auf die US-Wahl in diesem Jahr. Aber ein TV-Duell, das es noch nie so gegeben hat. Eine Wiederholung eines TV-Duells von vor 4 Jahren. Diese Konstellation, dass ein ehemaliger Präsident und ein amtierender nochmal gegeneinander antreten, gab es ja sowieso erst einmal in der Geschichte der USA im 19. Jahrhundert, in den 1880er Jahren, und da gab es noch keine Fernseher. Also ich weiß nicht, ob die damals, ich glaube auch nicht, es gab auch keine Rededuelle in dem Sinne, aber es gab auf jeden Fall kein TV-Duell, die Wiederholung Biden versus Trump.
Ja, es ist das erste Mal, ist es das erste Mal, dass die beiden einander sehen auch und stehen Gesicht zu Gesicht,
face-to-face? Ich glaube schon, ja. Das ist, also ich glaube, sie werden sich sonst nicht sehr viel begegnet sein.
Ich glaube, die haben sonst nicht so viel miteinander zu tun. Es ist auch das erste Mal, dass beide Männer überhaupt in dieser Wahlkampagne auf die Bühne in einer Debatte stehen. Also Biden als Amtinhaber hat keine richtige Konkurrenz in der Vorwahlkampf, und Trump hat, er war Donald Duck, er hat das hat entschieden, nicht mitzumachen, nicht auf die Bühne zu sein mit den anderen Konkurrenten.
Und in der Republikanischen Partei, genau.
Also. Und deswegen könnte die beiden ein bisschen rusty, sagt man das, rüstig?
Nee. Rüstig? Ja, das sind sie wohl auch. Nein, also eingerostet meinst du?
Eingerostet, ja.
Du meinst, wobei ich meine, sie haben natürlich eine Menge Gelegenheiten zu debattieren auf Bühnen mit anderen und so, aber die, in so einem TV-Duell.
Gegeneinander. Also die, genau, also wie wir gesehen haben, auch am Wochenende war Trump unterwegs. Er war in Washington auf einer Konferenz. Er war auch in Philadelphia unterwegs bei einer Campaign Rally. Aber insofern, die haben viel Erfahrung auf die Bühne. Ich meine, Biden war auch so viel unterwegs in Europa in die letzte Zeit bei der G7. Mhm. Aber gegeneinander, also die reden übereinander ständig, ne? Also
ja.
Aber die reden nicht miteinander.
Ja, insofern, deswegen ist das schon sehr, sehr spannend. Und ich erinnere mich noch gut an das erste TV-Duell zwischen den beiden vor 4 Jahren. Da haben wir das gemeinsam geguckt bei deinem Vater. Vielleicht erinnern sich manche von euch an die Dokumentation, die wir gemacht haben 2020 zur US-Wahl Trump, meine amerikanische Familie und ich. Da ist diese Szene nämlich auch zu sehen und eingefangen, dieses erste Aufeinandertreffen. Da waren wir gerade in Charlotte in North Carolina bei Paul, deinem Vater, Jeff. Und das war, ich erinnere mich, also das ging wild hin und her.
Ja, also wenn ihr das gesehen habt, wenn ihr das erinnert, er hat dann ein paar Mal geschrieben, ah, shut up, Trump. Und wie gesagt, er hat für ihn gewählt und würde für ihn dieses Mal wieder wählen. Aber trotzdem, er hat gedacht, dass er hat zu viel gesagt, dass er war so bombastisch. Und,
ja, vor allem, sie haben sich überlagert die ganze Zeit. Ja. Es war kaum was zu verstehen, weil sie ständig sich ins Wort gefallen sind. Und
das ist irgendwas, das könnte passieren wieder. Aber es gibt ein paar neue Regeln für diese Debatte und wir kommen gleich dazu. Aber,
ja, genau.
Und,
but it was a pretty big shit.
Ja, also es könnte auch ein bigger Shitshow sein, dieses Mal, mal sehen. Aber as luck would have it, also wie ist es nur zufällig, dass mein Vater in dieser Woche hier zum Besuch ist und wir haben die Möglichkeit, wieder das zusammen zu gucken. Aber es ist um 3 Uhr morgens hier, Deutschlandzeit, mal sehen, ob er wirklich aufsteht. Ich mache das, also sonst diskutieren wir das dann in der Vormittag danach und vielleicht können wir ein bisschen berichten nächstes Mal. Uber.
Wir werden es diesmal nicht filmen, zumindest mitten in der Nacht. Aber, ja.
Aber ich kann ein bisschen vielleicht nächstes Mal erzählen, was er dachte.
Witziger Zufall, dass Paul genau ausgerechnet in dieser Woche hier nach Deutschland kommt, uns zu besuchen. Aber ja, insofern, du hast es gesagt, es ist ein bisschen anders, nachdem es eben das letzte Mal so aus dem Ruder gelaufen war auch. Und so hatte man vieles anders gemacht diesmal. Es beginnt schon mal damit, dass die beiden, noch bevor sie überhaupt die beiden beiden Kandidaten offiziell ihrer Parteien sind, ihre Präsidentschaftskandidaten, dass sie schon mal gesagt haben, ja, wir machen das eh unter uns aus und wir ziehen schon mal das TV-Duell vor. Wir haben das in einer vergangenen Folge mal ja angesprochen, wir umgehen die normale Kommission, die das sonst organisiert seit Jahren, die bestimmte Punkte und Parameter eben auch hat, sondern wir machen das auf eigene Faust. Es gibt also dieses Duell, dann wird es nochmal ein zweites geben im September, dann auf ABC. Dieses wird auf CNN stattfinden und es gibt ein paar Unterschiede allein schon vom Setting. Vielleicht gehen wir das erstmal durch.
Genau, der größte ist, dass es gibt keine Publikum da vor Ort im Studio. Also Publikum zu Hause auf der Sofa, aber nicht im Studio. Und das ist irgendwas, das Biden wollte. Trump hat agreed, er hat zugesagt. Ja. Aber das ist irgendwas, das vielleicht eine Nachteile ist für Trump, weil er ist jemand, der wirklich, er liebt das, auf die Bühne vor einem Publikum zu sein. Er kriegt viel Energie von Leute, wenn die schreien, wenn die sagen, locker ab oder wenn er so Witze macht und Leute reagieren. Und das ist irgendwas, das für ihn ein großer Vorteil ist. Und das würde er dieses Mal nicht haben.
Ja, he feeds off the audience, würde man sagen. Also das ist so richtig, Energie zieht er daraus. Ja, das war etwas, was Biden unbedingt vermeiden wollte. Hat Trump zugesagt. Vielleicht noch ein bisschen vorschnell, aber so ist es. Und ein anderes großes technisches Ding ist, nachdem es beim letzten Mal eben so sich ständig ins Wort gefallen wurde und das überlagert wurde, ist, dass diesmal die Mikrofone dessen, der nicht dran ist, der nicht spricht, gemutet sind, also auf stumm geschaltet sind. Das heißt, das Publikum draußen an den Fernsehgeräten wird dann nicht hören, wenn der andere drüber spricht. Wobei, ich kenne das ja selber, wenn man Mikrofone hat und einer trotzdem auch kein Mikrofon hat und trotzdem laut brüllt, du wirst es ja trotzdem im Studio, irritiert dich das, wenn der andere plötzlich drüber spricht. Und du wirst es so ein bisschen im Hintergrund ja auch hören. Also ich weiß nicht, ob sich das Biden-Team da ein bisschen zu viel davon verspricht, nur weil die Mikros ausgeschaltet sind auf der anderen Seite.
Man kann auch ohne Mikrofon die Körpersprache lesen und sehen. Und das kennen wir schon von Trump besonders. Kann auch viel sagen ohne ein Mikrofon. Aber interessanterweise, es gab eine Gruppe von Recherche, die heißen Open to Debate. Und die haben ein bisschen Forschung gemacht. Die haben die Debatten von den letzten 20 Jahren angeschaut, alle, und haben gesagt, dass über die Jahre sind die Debatten, haben weniger Substanz und mehr Konfrontation, also wie wir gesehen haben, auch in die letzte Jahr, wie du gesagt hattest. Und die haben gesagt, dass diese Mic-Cutting, diese so stumm machen, ist auch eine gute Sache, das zu kontrollieren. Also, dass das nicht wieder eskaliert und wird einfach eine, sagt ihr auch auf Deutsch, Mudslinging, also
keine Schlammschlacht, doch, das sagt man so ähnlich. Okay. Ja, keine. Ja. Es wird, damit es keine verbale Schlammschlacht wird. Ja, also das war die Intention dahinter. Ob es wirklich aufgehen wird. Also zu beneiden sind jedenfalls die beiden Anchor, die beiden Moderatoren dieses Abends nicht unbedingt. Es wird nämlich von CNN übertragen. Also zwei bekannte CNN-Gesichter werden es präsentieren. Jake Tapper und Dana Bash.
Muss man sagen, Trump hat schon an seiner Rallye letztes Wochenende Jake Tapper Fake Tapper genannt und sagt, dass CNN ist Fake News. Also er ist schon auf eine combative, also Weg gegen der Netzwerk. Er hat auch gesagt, dass er debattiert drei Leute. Er meinte Biden, Dana Bash und Jake Tapper statt nur ein halbe Person, sagte er. Also er ist schon wirklich stoking the fire, wie sagt man? Also
Er entfacht das Feuer sozusagen, die Glut nochmal entfacht er.
Genau.
Um da so ein bisschen, also, ja, es kann also auf jeden Fall die Zutaten für ein hitziges, speaking of fire, ein hitziges Aufeinandertreffen sind da im Studio von CNN in Atlanta, in der Zentrale von CNN.
Ja, einerseits, Georgia. Also er hat auch gesagt, dass Biden ist nicht am Vorbereiten an Camp David, aber er ist am Schlafen. Er muss schlafen und weil er immer so müde ist und vielleicht, wenn er Energie hat, das ist wegen dieser Kokaine, das gefunden war in dem Weißen Haus vor wie vielen Monaten. Aber das ist auch irgendwas, das viele Kampagne machen vor einer Debatte ist, die reden das ein bisschen runter, und sagen, also Trump hat auch gesagt, nach dieser Kritik, dass ja, aber Biden ist eine gute Debatter und eine gute Konkurrent und will, wie Sophie, das Obama hat das auch gemacht, die machen lower expectations, ne? Mhm, also die, wie sagt man, die Erwartung wird dann
runtergeschraubt. Genau. Damit man so danach sagt, naja, wenn es nicht gut gelaufen ist, naja, ist eh nicht so wild, wir haben es eh nicht so, und wenn es aber gut läuft, kann man sagen, hey.
Dann, haha, siehst du. aber insofern, das ist eine Technik, dass man sieht auch häufiger bevor eine Debatte von beiden Seiten.
Interessant auch, wenn man von einem Duell ausgeht und die Regeln vorher festgesetzt worden ist, es wurde wie bei einem Footballspiel oder bei einem Fußballspiel ja eigentlich auch, in diesen Tagen reden wir viel über Fußball, es wurde mit einem Münzwurf entschieden, wer anfängt und wer auf welcher Seite des Podiums sitzt oder steht vielmehr. Das hat schon stattgefunden und gewonnen hat Joe Biden.
Genau, Tails never fails, wie man sagt. Tails, und er hat dann gewonnen und durfte dann entscheiden, entweder auf welche Seite.
Für die das nicht verstehen, Tails, das ist, also im Amerikanischen, wir sagen Kopf oder Zahl. Auf eine Münze hat entweder das Wappen oder ein Kopf auf der einen Seite und die Zahl auf der anderen. Und im Amerikanischen ist es auch ein Kopf, Heads, oder
Schwanz.
Tails, ja genau, die Schwanzseite oder die Rückseite oder wie man auch immer sagen will. Also Joe Biden hat sich für Tails, also die andere Seite, entschieden und hat gewonnen und sich für
die rechte Podiumseite. Genau, ja. Und man weiß nicht, ob das ist, hat irgendwas vielleicht, das ist seine bessere Seite
seine
von seinem Gesicht. Also sagt man das? Schokoladenseite?
Ja, das sagt man im Englischen nicht, ne?
No, chocolate side. Das würde eine andere Bedeutung haben vielleicht. Aber oder ob die das entschieden haben, weil die andere Seite ist schlechter für Trump, oder was die Gedanken waren hinter dieser Entscheidung, wissen wir nicht genau.
Und aber dann, wie beim Sport auch, konnte dann Trump wiederum sich entscheiden, ob er Receiving oder Kicking, bei Football würde man sagen, ob er quasi das erste Wort haben will oder dann danach das letzte.
Ganz und was hat er entschieden?
Das letzte natürlich.
Keine Überraschung da, muss man sagen.
Ja, das verstehe ich auch, muss ich sagen. Das ist eben wichtig, weil bei Fernsehbeiträgen, bei Filmen ist das ja auch wichtig, ist entscheidend, wie man einsteigt. Aber so der letzte Eindruck, wie man rausgeht aus einem Beitrag oder einer Rede, ist so das, was hängen bleibt. Ich glaube, es ist auch einer der Gründe, warum bei Gerichtsverfahren, Strafprozessen die Verteidigung das letzte Wort hat vor der Jury, weil das so ein bisschen hängen bleibt vielleicht und dann rausgeht. Vielleicht im Zweifel ein Vorteil für den Angeklagten. Aber wir reden ja jetzt hier nicht von Angeklagten, beziehungsweise doch von einem verurteilten Straftäter. Wobei, mal sehen, wie die Revision ausgeht. Aber genau, die beiden gegeneinander. Aber das wird sicherlich auch ein Thema sein, glaubst du, dass Biden das aufgreifen wird, die Verurteilung?
Ja, letztes Mal, wie wir haben diskutiert, die Demokraten haben so ein kleines Problem oder Diskussion über, wie man umgeht mit der Verurteilung von Trump. Und die haben am Anfang mindestens, Biden hat nichts dazu gesagt, nur ne, so der Justizsystem funktioniert, wie es funktioniert, und ich bleibe raus. Also wie gesagt, in einer Pressekonferenz direkt danach, er hat eine Frage bekommen, als er weggelaufen hat, und dann hat sich nur gestoppt und gedreht und hat nur gelächelt. Und dann viele haben, also die Trump-Campaign hat auch gesagt, siehst du, das war ein Zeichen, dass er irgendwas damit zu tun hat. Nee, und deswegen wollten die fernbleiben von das Thema, aber neulich hat der Weißen Haus es ein bisschen, die haben darüber gesprochen, haben gesagt, dass Character matters, also das ist, er ist ein Straftäter jetzt, und ist das dann jemand, der wir wollen haben im Weißen Haus? Und
Stichwort, vielleicht ein kurzer Einschub an der Stelle, weil seit unserer letzten Folge ist ja auch die Verurteilung von Joe Bidens Sohn Hunter passiert, und da hätte er ja eingreifen können, theoretisch, wenn dieser Vorwurf, den die Republikaner, das Trump-Camp ihm machen, dass er die Justiz manipuliert für seine Zwecke, hätte er quasi auch seinen Sohn begnadigen können in gewisser Weise. Aber
Aber
hat das es nicht gemacht, hat sich rausgehalten. Ja. Und das wäre eigentlich ein gutes Beispiel dafür. Ich glaube, Paul, dein Papa, war auch überrascht.
Er war ein bisschen sprachlos.
Ja, dass die Justiz einfach den Lauf der Dinge geht und so, wie es sein sollte. Und der Präsident sich da selbst für seinen eigenen Sohn nicht einmischt. Aber
wie so mein Vater, wie viele Republikaner haben erwartet, dass er würde freigesprochen sein. Und das wäre dann ein Beispiel von dieser Double Standard, dass der Sohn von der Präsident freigesprochen wird. Aber jetzt er war deswegen ein bisschen fast verwirrt.
Wobei viele aus dem Trump-Lager dann wiederum gesagt haben, naja, da musste es ja eine Verurteilung geben, weil die Beweise so erdrückend waren. Und der Fall von Trump in New York wegen der Schweigegeldzahlung an Stormy Daniels ist ein ganz anderer Fall. Das kann man gar nicht vergleichen. Und also es wird nicht gut geschrieben, sage ich, auf der ausgleichenden Seite, sondern es wird auch wieder irgendwie verzerrt. Aber gut, anderes Thema. Ja, nein, man kann es das tatsächlich schwer vergleichen. Es ist nur zeitlich eine Parallele, die da
aber vielleicht will Biden bleibt, das ist dann noch ein Grund, fern von das Thema zu bleiben, weil er will nicht, also wie so häufig, wenn es geht um seine Familie, er verteidigt seine Familie, er sagt immer, hat nichts über das Prozess gegen Hunter gesagt, nur ich liebe meinen Sohn, ich bin stolz auf meinen Sohn, also wie jede Eltern. Ne? Also es ist so schwierig für jede Eltern in dieser Situation.
Ja. Vielleicht ganz kurz, weil wir das gerade nicht erwähnt hatten, wer es nicht mitbekommen hatte, Hunter Biden ist verurteilt worden, dass er falsche Angaben gemacht hat, als er eine Schusswaffe sich gekauft hat, besorgt hat. Da muss man ja so ein paar Sachen doch auch in den USA ausfüllen, zumindest in den meisten Bundesstaaten, und hat dann fälschlicherweise angegeben, dass er eben drogenfrei sei. Und in der Zeit war er aber doch, hat er ein Problem mit einer Drogensuchtabhängigkeit, und das ist ihm jetzt quasi juristisch zum Verhängnis geworden. Aber das auch nur als kleiner Einschub. Vielleicht bevor wir über die Themen der Debatte des Fernsehduells, das jetzt diese Woche ansteht, sprechen, vielleicht nochmal ganz kurz zu der Frage, warum jetzt? Also normalerweise kommen diese TV-Duelle, nachdem die beiden Krönungsmessen der beiden Parteien über die Bühne gegangen sind, die Parteitage. Und wenn es wirklich in die heiße Phase des Wahlkampfs geht, um dann nochmal die letzten Wechselwähler zu überzeugen und letzten Schliff zu geben. Und meistens sind es 3 Debates verteilt über ein paar Wochen. Und jetzt in diesem Fall wären es wahrscheinlich nur diese beiden, auf die sich die 2 im Vorfeld schon geeinigt haben werden. Und warum aber jetzt schon, bevor die beiden offiziell überhaupt die Kandidaten sind?
Weil manche Bundesstaaten wählen schon Ende August, Anfang September. Und das mit dieser Frühwahl ist dann oft, es gibt keine Chance für diese Wähler, dann die Kandidaten auf die Bühne zu sehen. Und deswegen hat Biden gesagt, komm, lass uns einen machen früher, so dass Leute haben eine Idee. Also
Und es könnte auch sein, dass, wenn es schief geht, noch genug Platz oder Zeit ist bis
zu vergessen.
Zur Wahl. Ja, also in gewisser Weise, so nach dem Motto, passieren noch 1000 andere in der Campaign. Ja. Und gleichzeitig ist er in manchen Umfragen ja hinter Trump. Ist es schon früh eine Chance, da gleich schon wieder Boden gut zu machen? Ja. Also es hat schon gewisse Vorteile.
Aber wie du sagtest, es gibt eine zweite, das geplant ist für die 10. September. Das ist dann viel näher an der aktuellen Wahltermin. Insofern, es gibt noch andere Chancen. Aber also ehrlich gesagt, wir wissen nicht, wie viele Leute zuschauen würde. Aber also manche sagen vielleicht 50 Millionen, also das ist von 330 Millionen Leute. Also das kann sein, dass es viel mehr ist oder viel weniger.
Must-see-TV.
Aber es ist auch so, dass typischerweise die meisten von den Leuten, die reinschauen, haben schon wahrscheinlich entschieden. Also es kann sein, dass mehr Independents oder mehr Unentschieden reinschauen dieses Mal, weil die wollen mehr Info. Aber es könnte sein, dass die Leute, die unentschieden sind, die sind sehr wichtige Wähler, weil die könnte diese ganze Wahl entscheiden, sehen dann nur die Highlights von der Debatte. Und diese Highlights, was man sieht, hängt an, wer diese Highlights zusammenstellt. Ne?
Also ja, klar.
Insofern, es könnte sehen aus wie eine große Sieg für Trump oder für Biden. Es hängt an, wer präsentiert der Info. Insofern, also weiß ich nicht, aber auf jeden Fall, also hier in Deutschland würden auch Leute um 3 Uhr morgens aufstehen. Ich auch.
Du zumindest, ja. Mal gucken, ob ich das schaffe oder ob ich mir dann auch am nächsten Tag zumindest weite Teile dann anschaue. Es wird auf jeden Fall eine andere Form auch geben der Präsentation, im Sinne von, erstmals wird es während der Debates Werbepausen geben. Also, dass man mal kurz für die, die entweder aufbleiben hier in Deutschland oder die es dann am Abend in den USA gucken, mal kurz aufs Klo gehen können oder,
Popcorn. Ja, oder ihr Bier ist, was Bier, dieser Bingo, wenn jedes Mal, wenn jemand sagt,
wenn irgendwelche Phrasen
it's fallen, rigged ne? oder genau. sowas, dann muss man trinken, ein Trinkspiel. Nee, mal sehen, nicht um 3 Uhr morgens.
Trinkspiel, ja, ja. Nee. Ja, aber man kann erwarten, glaube ich, dass Joe Biden punchier, würden die Amerikaner sagen. So ein bisschen wie bei der State of the Union, wo er ja sehr präsent war. Trump sagte ja daraufhin, wahrscheinlich, weil er irgendwas genommen hat, aber wo er sehr auch angriffslustig war. Und ich glaube, he will come out of the gates swinging, würde man im Englischen sagen.
Ja, muss
sagen.
Er, also, muss er sein.
Muss er auch, ne? Gleich von Anfang an.
Sein Alter ist, also wir haben schon mehrmals darüber gesprochen und dieser Low Energy Joe oder Sleepy Joe, er muss zeigen, dass seine Alter ist kein Problem. Und das ist eine Attacke, das kommt immer von der rechten Seite. Das ist ein Thema, das heiß diskutiert wird innerhalb seiner eigenen Partei. Und er muss, wie du sagtest, wie the State of the Union, wo er steht vor dem ganzen Kongress und eine Rede halten. Aber der Unterschied, diese Rede war vorbereitet und er steht dann vor der Kongress und kann dann alles eins zu eins von der Prompter lesen.
Er hat so ein bisschen reagiert auch auf Einwürfe
und er hat das ganz gut sogar gemacht.
Reaktionen im Publikum und das war, da war er auch sehr, sehr fit und präsent.
Das stimmt und das war ganz spontan und das hat er super gemacht. Das ist wirklich, er muss sehr fokussiert sein und deswegen ist er jetzt wahrscheinlich die ganze Woche am Vorbereiten und wie man weiß, also typischerweise, es gibt jemanden, der steht gegen ihn als und spielt Trump und dann wird dann genau wie Trump mit die ganze gleiche Attacke oder was man erwartet mindestens, also von man analysiert wahrscheinlich die Rallies und sein True Social, was er schon über Biden gesagt hat und bereitet das dann in diese Spiel, in diese Vorbereitung für die Debatte und wird das alles werfen an Biden zu sehen, wie er reagiert, zu sehen, okay, was könnte ich dazu sagen, die würden das auch ein bisschen skripten, aber am Ende muss man also
das ist ja auch das, worauf es dann auch ankommt, was es interessant macht und wo es ja dann auch die Punkte zu holen gibt, nicht unbedingt, wo man seine vorbereiteten Punkte runterrattert, sondern eben da, wo man reagiert, wie schafft man das, wie ist man aufgeweckt, aufgestellt und diese Dinge, darauf wird es ankommen. Ja, also man kann sich zumindest vorstellen, wie Joe Biden sehr minutiös diesen Abend vorbereiten wird und bei Trump kann man sich das ehrlich gesagt nicht so vorstellen, dass er sich da einbunkert mit seinen Beratern und das mal durchspielt und irgendwelche Schaukämpfe mal inszeniert, weil ich glaube, der denkt wahrscheinlich von sich, hey, ich mache da sowieso alles platt. Und
Ich glaube, für Trump, die Vorbereitung ist, auf die Bühne zu stehen, so wie er war am Wochenende unterwegs, wie gesagt, in Washington und in Philadelphia und probiert ein paar One-Liners aus da vor seinem Publikum. Aber wie gesagt, die sind da nicht im Studio dieses Mal insofern. Aber er ist ein bisschen, wie wir Trump kennen, der Team vielleicht bereitet was vor, aber ob er wirklich bei diese vorbereitete Skript bleibt. Also jetzt ist es sowieso live und spontan, aber Trump sagt, was Trump will. Und das ist, warum die Leute ihn lieben, mindestens seine Unterstützer. Und er findet, dass es it works for him. Und tatsächlich mit seiner Unterstützer, es ist so. Insofern, wie wir verstanden haben, Trumps Team, die haben Messaging, die haben schon über Thema. Also Karl Rove ist eine sehr bekannte republikanische Ratgeber und er hat gesagt, Trump muss cool bleiben, er kann nicht geärgert werden, er kann nicht über die große Lüge reden, er kann nicht
also die gestohlene Wahl.
Gestohlene Wahl über Wahlbetrug sprechen, er soll nicht über der Verurteilung sprechen, er soll also
nicht, weil das alles Themen sind, die das nochmal manchen Wählern vielleicht im Hinterkopf, das
weil das erinnert auch, also wie wir wissen, seine Unterstützer und seine Gegner, sie sind fest. Aber für die Leute, die unentschieden sind, die sind Themen, die mindestens in die Umfrage sagen Leute, dass die nicht so gut finden. Die so mehrere waren gefragt und manche haben gesagt tatsächlich, dass wenn er verurteilt ist, dann können die nicht für ihn wählen. Insofern, oder dieser Wahlbetrug für viele Leute, das ist in der Vergangenheit. Oder wenn er über sich selbst redet, das ist ein Hexenjahr. Also viele Leute sagen, okay, ist mir egal.
Was willst du für das Land machen? Was sind deine Pläne für die nächsten 4 Jahre?
Deine Pläne, was ist? Und insofern, das ist, was viele Leute hoffen zu hören. Und das ist, was wahrscheinlich seine Ratgeber versucht versuchen zu vorbereiten und empfehlen, dass er macht. Aber wie wir wissen, Trump sagt und macht, was er will. Und manchmal ist es mehr eine Reaktion, das kommt von ihm. Und wir werden sehen, wie er reagiert, wenn er...
Ja, von daher ist es ja für ihn ganz gut, dass er dann eben als Zweiter dann erst spricht sozusagen und dann reagieren kann auf das, was Biden vorlegt. Ja, aber natürlich wird es die großen Themen, wahrscheinlich Außenpolitik auch geben, die Kriege gegen die Ukraine im Gazastreifen, aber wahrscheinlich auch viel Fokus auf Migration, auf die Grenze, die Situation dort. Wahrscheinlich wird Joe Biden einen Punkt machen beim Thema Abtreibung.
Nicht nur ein Punkt. Also das würde also wirklich eine große Punkt sein. Und das ist also eine große Punkt für Demokraten überall. Also auch wenn Staaten haben in der Zukunft für Trump gewählt, es gibt viele, die innerhalb des Bundesstaats entschieden, Abtreibungsrecht in ihre staatliche Verfassung festzumachen. Und das ist auf jeden Fall ein Thema. Und wir haben aber gesehen in einer neuen Umfrage, dass Biden geht runter in die Zahlen unter weibliche Wähler. Also es ist auf jeden Fall eine wichtige und irgendwas, das er würde diskutieren. Trump hat schon gesagt, ja, dank an mich ist diese Entscheidung getroffen bei der Supreme Court, dass es gibt keine Abtreibungsrecht jetzt in der ganzen Land. Das geht jetzt zum Bundesstaaten und er versucht jetzt diese, he's trying to walk the line, also dass er sagt, ja, hier Evangelicals, Pro-Life-Leute, also ich habe das für euch gemacht, aber hey, Leute, die wollen Abtreibungsrecht, naja, es gibt noch eine Chance, ihr könnt entscheiden jetzt, was ihr machen wollt. Also,
ja, das ist ein schmaler Grat, ne? Ja. Weil für die Abtreibungsgegner, die insgesamt ihn da unterstützt haben, die wollten ja im Prinzip ein bundesweites Verbot. Und das, ich glaube, das geht auch einem Donald Trump zu weit und ist auch gar nicht so ein wichtiges Thema für ihn persönlich, glaube ich. Insofern will er quasi die Punkte einsammeln dafür, dass Roe v. Wade gekippt wurde, aber eben auch jetzt nicht all die, und die gibt es eben auch bei vielen Republikanern, die sagen, ey, Moment mal, über meinen Körper bestimme immerhin noch ich, ja. Also da darf es keine bundesweite Regelung geben.
Er will seinen Kuchen haben und das auch essen, wie wir sagen.
Das hatten wir schon mal, die Redewendung, oder?
Haben wir, ja.
Have the cake and eat it too. Ja, wir haben einen Bekannten, der sagt dann immer Keks und Schokolade, die Version sozusagen. Okay. Also man kriegt beides. Okay. Man muss sich nicht entscheiden.
Ja, aber Einwanderungspolitik wird auch eine große Thema sein. Also mein Vater und ich haben gerade letzte Woche darüber gestritten. Es gibt zum Beispiel eine furchtbare, eigentlich traurige Geschichte über eine Frau in Maryland, die ermordet war und da Täter war ein Mann aus El Salvador, der illegal in die USA gekommen ist. Er hat auch andere kriminelle Aktivitäten in El Salvador gemacht und deswegen ist nach der USA. Und mein Vater schreibt mir dann, ja, guck mal, das ist dank an Biden und der Demokraten und ihrer Einwanderungspolitik, diese Frau soll noch am Leben sein und jetzt haben diese Kinder keine Mutter mehr und das ist alles seine Schuld.
Dann es ist sind ja wir, auch furchtbar. Ja,
es ist auch furchtbar, auf jeden Fall. Und er hat gesagt, ich würde der Regierung klagen. Wobei ich musste dann antworten mit, sorry, aber Biden hat in der letzten Zeit also neue Executive Action. Das heißt, also er macht, was er, der Kongress im Moment ist so gegeneinander. Und nicht nur das, aber als Republikaner und Demokraten haben zusammengearbeitet, ein Gesetz zusammen vor der Kongress zu bringen, hat Trump
für mehr Grenzverschärfung.
Für mehr Grenzverschärfung. Weil das ist das Problem. Es geht nicht weiter, solange die nicht einig sind. Und Trump hat dann, obwohl beide Seiten haben zusammen gearbeitet, diese Gesetze zu schreiben, hat Republikaner kontaktiert und gesagt, tu das nicht, sonst kriegt Biden ein Win, einen Punkt. Und das will ich nicht, weil ich will, dass das ein Thema ist in der Wahlkampf. Und insofern, ich habe meinen Vater da mehrere Artikel darüber geschickt und dann hat er gesagt, ja, ich bin beim Kartenspiel und musste jetzt zurückgehen. Also er hat keine Antwort. Also
du meinst, er hat keine Argumente und deswegen hat
er wollte nicht mehr
gesucht.
Ich wollte nicht mehr darüber reden. Aber gut, also es ist irgendwas, das, ich meine, das ist eine, wie gesagt, furchtbare Geschichte und traurig und das sollte auch nicht passieren. Aber jedes Mal, wenn es gibt irgendwelche kriminellen sowas, dann kommt das in die Schlagzeilen mit, das Thema,
dann
das
ist natürlich Wasser
illegale
auf die
Einwanderung. Genau, das ist Biden schuld, das ist, und das sah man auch auf Fox News in die, ganz oben in die Schlagzeilen und das wird immer thematisiert und das würde auf jeden Fall groß diskutiert, glaube ich, in der Debatte.
Aber sicherlich auch die wirtschaftliche Situation. Wir haben das in den letzten Tagen auch immer wieder gesehen. Die Zahlen sind wirklich gut, die Börsendaten sind gut in den USA, die Beschäftigungszahlen und alles ist ziemlich gut. Aber solange eben Inflation und gefühlte Mehrwert, also Verteuerung auch, ob die tatsächlich wirklich dann so durchschlägt, ist vielleicht gar nicht mal so gravierend, aber auch so der gefühlte Ansatz, dass die Milch einfach jetzt teurer war, als sie vor Bidens Präsidentschaft.
Eine Freundin von mir aus Green Bay, aus meiner Heimatstadt, hat gerade ein Foto gepostet von einer Glas Mayonnaise und es war irgendwas wie 9,99 und mit einem Exploding Kopf Emoji und also das ist das. Man kann reden über und vielleicht wird Trump auch das Wort Bidenomics dann benutzen, wenn er über die Preise von Lebensmitteln, von Sprit, von Benzinpreise und das, obwohl, wenn man von Wirtschaftswissenschaftler hört, so alles wird besser. Arbeitslosigkeit ist ganz untergesenkt, Inflation kommt runter, aber solange dieses Gefühl da ist, dass die Preise sind immer noch so hoch und kommen nicht runter und mein Geld geht nicht so weit, wie es früher gegangen ist, dann ist das immer, egal was es zu tun hat mit der Amtsinhaber, es ist sein Schuld.
Ja, Bidenomics ist der Begriff, den Joe Biden prägen wollte, um quasi den Aufschwung der amerikanischen Wirtschaft mit seinem Namen, mit seiner Präsidentschaft zu verbinden. Er hat ja auch eine Menge angeschoben, die Pakete, über die wir oft gesprochen haben, wie der Inflation Reduction Act und so, das ist ja Aktion auf jeden Fall, aber du hast recht, glaube ich, das wird Donald Trump als quasi ins Gegenteil verkehren und ihm sagen, ja, Bidenomics ist das, was ihr jetzt gerade erlebt.
Biden auf der anderen Seite würde auf jeden Fall versuchen zu sagen, dass Trump ist unfit for office, dass er also kriminell ist, dass er hat schon auch, glaube ich, am Wochenende gesagt, wir können eine zweite Trump-Amtszeit nicht leisten, weil es wird viel schlimmer dieses Mal. Er redet häufig von Demokratie in Gefahr, was ist eine Thema, die ich glaube manchmal ist ein bisschen so hoher mehr
unkonkret oder so.
Genau, ein bisschen, für viele Wähler, es geht um, wie gesagt, also Sprit- und Lebensmittelpreise und die Diskussion über Gefahr und von Demokratie ist irgendwas, das interessiert die nicht. Die sind mehr, also Kitchen Table Issues, wie man sagt. Aber das ist auf jeden Fall irgendwas, das Biden würde versuchen. Also diese Idee von, was er in der Vergangenheit gemacht hat, vielleicht 6. Januar, Wahlbetrug, The Big Lie und so weiter. Und der auch, ich meine, man muss ja sagen, dass Trump hat auch schon gesagt, dass er würde der Ergebnis von dieses Wahl nicht akzeptieren, wenn er verliert. Das hat er schon gesagt. Und das ist echt, Stichwort Demokratie in Gefahr, sehr, sehr problematisch. Also Biden würde auf jeden Fall diese Themen thematisieren. Was würde mich interessieren ist, wir reden oft von die Alte, von den Kandidaten, aber man muss nicht vergessen, dass Trump ist nur 4 Jahre jünger.
Gerade nach dem Trump.
3.
Genau,
ja,
also auf dem Papier zumindest.
Insofern, ob er diese Punkt wirklich machen will, weiß man nicht.
Also. Ja gut, das ist aber das Interessante. Man sieht sie zum ersten Mal jetzt, wie du anfangs sagtest, gegenübergestellt auf einer Bühne.
Ja.
Und das ist ja auch der Reiz dieses Duells. Und einer, der auch gerne auf dieser Bühne gestanden hätte, ein Independent-Kandidat, wir haben auch schon mal über ihn geredet, Robert F. Kennedy Jr., der wurde dann nicht zugelassen zu diesem Rededuell, weil er die bestimmte Voraussetzung nicht erfüllt hat, die CNN auch aufgestellt hatte. Und du hast neulich mal gesagt, vielleicht ist das für ihn
der große Geschenk.
Eigentlich das Beste, was ihm hätte passieren können, weil die Wählerinnen und Wähler angesichts dieser beiden älteren Herren, wenn sie die nochmal direkt nebeneinander sehen, dann sagen, nee, Die wissen zwar, das Alter ist ein Thema die ganze Zeit und man sieht sie ja ständig auch im Fernsehen, aber wenn man sie nochmal so direkt nebeneinander steht, ja, dass dann jemand sagt, ah nee, dann sie, obwohl RFK
Jr. ist 70 oder ja, so. er ist nicht jung und er hat eine Kondition, wo, wenn er spricht, seine Stimme wackelt ein bisschen und er klingt mindestens, wenn man ihm hört, älter als er ist.
Und vielleicht, von daher war es vielleicht für ihn ganz gut, dass er nicht auf der TV-Debate-Bühne auftreten wird.
Er wird am Ende sehen, dass es so ein Geschenk ist. Und genau, wenn Leute, also wie wir so häufig gefragt sind, also ist das, habt ihr keine andere? Und der Antwort würde sein, hey, doch, ja, es gibt eine andere. Ja. Er war nicht auf der Bühne, aber doch, ja, komm.
Ich glaube aber nicht. Also vielleicht möchte ich da auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern den Zahn auch gleich ziehen, dass der...
Nee, dass er keine echte Chance
hat. Nein, natürlich nicht. Aber wie gesagt, vielleicht eben in den entscheidenden Swing States dann entscheidende Wählerinnen und Wähler davon abhält, für Biden oder Trump zu wählen. Und dann muss man sehen, für wen es dann eher, wer das Nachsehen dann hat, für wen das dann schlechter ausgeht. Auf jeden Fall eine Menge Zutaten für einen spannenden Polit-Thriller, Polit-Abend. Wir sind sehr gespannt, wie das ausgeht. Und ich glaube, wir haben jetzt so ein paar Punkte einfach mal angerissen, auf die es ankommen wird, die Umstände, wie es dazu gekommen ist. Und ich freue mich drauf, ehrlich gesagt, dass es jetzt noch einen weiteren Schritt Richtung Präsidentschaftswahl gibt. Und das ist ein erstaunlich früher, aber so ist es nun mal. Und wir werden sehen, wie es dann ausgeht. Von daher beenden wir diese heutige Folge. Wir werden uns für die nächste Folge ein wenig verspäten. Also wir werden nicht den Rhythmus ganz einhalten können, in genau 2 Wochen wieder rauszukommen, was den simplen Grund hat, dass ich Ende der Woche, Anfang nächster Woche in die USA reisen werde, um für unsere Doku, für diese Wahl, unsere neue ARD-Doku zu drehen. Das heißt, ich werde erst in 2 Wochen im Laufe der Woche zurückkommen, sodass wir dann unsere nächste Folge erst um den 11. Juli herum produzieren werden können. Und da werden wir, Stichwort 11. Juli, zumindest auch noch abwarten, wie das Strafmaß ausfällt, das dann verkündet werden soll für Donald Trump nach seiner Verurteilung in New York. Insofern vielleicht ein bisschen länger warten auf die nächste Folge.
Breaking News.
Genau, aber dann werden wir das zumindest berücksichtigen und ich werde dann ein paar Eindrücke auch, die ich dann auf dieser Reise, wir werden Familie von dir in Chicago treffen, wir werden Freunde in Green Bay besuchen und wir werden ein paar spannende Begegnungen haben. Also ich bin auch sehr gespannt, wie die USA jetzt kurz vor den Conventions und jetzt rund um diese Debates auch sich anfühlen werden. Also all das dann in der nächsten Folge, ein bisschen später als vielleicht gewohnt, aber wir werden da sein. Und ganz zum Schluss vielleicht noch ein kleiner Dank mal wieder an unsere vielen Zuhörerinnen und Zuhörer, auch für das aktive Mitmachen an unseren Folgen. Und ich habe eine Mail bekommen von einer Zuhörerin, die uns auf unsere Redewendung von der letzten Folge hingewiesen hat, wo du gesagt hattest, dass der Staub sich, the dust has settled. Und ich habe dann so nonchalant gesagt, ja, im Deutschen sagt man, der Staub hat sich gelegt, wobei ich dann oft eben nicht weiß, ob ich nur so einen Amerikanismus mittlerweile im Ohr habe und das mir dann übersetze und dann denke, ja, so sagt man das, so wie umgekehrt wir manche Germanismen im Amerikanischen mittlerweile benutzen. Ja,
ich habe gerade gesagt, heute Morgen, kannst du das Fenster kippen? Und dann habe ich gedacht, wait, sagen wir das auf Englisch? Can you kip the window? Und ich habe tatsächlich nicht gewusst, sagen wir das? Ich weiß nicht.
Nein.
Ich glaube nicht, oder?
Ja, oder du hast, wir sagen ja, man sagt im Deutschen, hast du die Kinder eingecremt mit Sonnencreme jetzt im Sommer? Und ich erinnere mich an, als wir in Mercer bei deiner Mutter am See waren und du deiner Schwester zugerufen hast.
Did you cream the kids in? Und meine Familie war so, wie bitte?
Did you do what? With cake?
With whipped cream? Mit Sahne? Was, cream the kids in?
No. Anyway. Man würde sagen im Englischen, did you apply sun lotion? Oder es klingt zu technisch.
Es ist viel besser auf Deutsch. Und es ist das, wenn man eine englische Familie ist, dann man benutzt die beste von beiden Sprachen.
Also. Genau. Also, we keep the fenster and we,
we cream the kids in.
Ja, auf jeden Fall. Der Staub hat sich gelegt, schreibt eine Zuhörerin aus Braunschweig. Hätte sie als Muttersprachlerin noch nie gehört und sei ihr nicht bekannt. Stattdessen würde sie sagen, die Wogen haben sich geglättet. Und da muss ich recht geben. Das ist auch, glaube ich, das passendere Bild im Deutschen. Und ein gutes Beispiel auch dafür, wie Redewendungen oft wortgleich sind, 1:1 übersetzt werden, aber oft das Konzept nur ähnlich ist, nur mit einem anderen Beispiel. Mein Lieblingsbeispiel ist immer, wir sagen im Deutschen 2 Fliegen mit einer Klappe und ihr sagt 2 birds with one stone. Ne? 2 Vögel mit einem Stein erschlagen. Und hier auch, ne? Es beruhigt sich alles wieder etwas. Im Englischen legt sich der Staub, im Deutschen glätten sich die Wogen. Also vielen Dank für diese Zuschrift und für alle anderen, zu denen wir euch gerne weiter animieren möchten. Die E-Mail-Adresse in den Shownotes und bewertet auch diesen Podcast, diese Folge und alle vergangenen. Da freuen wir uns auch drüber, wenn ihr einfach Bewertungen abgebt, wo auch immer ihr diesen Podcast abonniert habt oder verfolgt. Darüber würden wir uns auch sehr freuen.
Wir hören gern von euch.
Und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Für heute sagen wir Tschüss, danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Tschüss.
ARD.
Und ihr habt es vielleicht schon gehört, 15 Minuten der Tagesschau-Podcast am Morgen ist neu. Zwei Hosts schauen darin mit euch auf das, was wirklich wichtig ist am Tag und was es konkret für uns bedeutet. Zum Beispiel, wenn es wieder einen Blitzermarathon oder einen Streik gibt oder wenn neue Regelungen zum Kindergeld in Kraft treten oder gibt es größere Konflikte in der Welt, dann fragt 15 Minuten, was bedeutet das für unsere Sicherheit hier in Deutschland? Oder bei neuen Gesetzen dröselt der Podcast auf, was das für unseren Alltag heißt. Also 15 Minuten der Tagesschau-Podcast, Infos für den Tag, für euch. Hört doch mal rein.